Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Thorsten von vertriebsfilm.de und mein heutiger Gast ist ein, ja, ich kann schon fast sagen, alter Bekannter. Es ist Malte Glasmacher. Wo er herkommt, das erzählt euch am besten gleich selber. Und ich kenne Malte aus meiner Zeit bei Appella. Und Malte ist ein, ja, sehr junger Makler, wie ich gerade festgestellt habe. Ich habe ihn etwas älter eingeschätzt. Er ist zarte 35. Und sehr erfolgreich, wie ich finde, und hat spannende Geschichten zu erzählen und deswegen habe ich ihn eingeladen. Lieber Malte, ich freue mich, dass du da bist und auf unser Gespräch.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sag mir doch mal, wo kommst du her?
Ich bin aus der Eifel, aus Mechernich und also mein Büro ist in Mechernich. Gebürtig komme ich aus Kall und auch ansässig jetzt da, genau.
Ja, ich habe es nicht hingekriegt, diesen Namen auszusprechen. Deswegen habe ich mir gedacht, machst du einfach selber.
Ja, es ist, der Slang ist ein bisschen anders. Also genau, die Betonung, aber ja, genau.
Ja, cool. Ja, Malte, du bist ein Typ aus dem echten Leben. Das hat sich auch gezeigt in unserem Vorgespräch. Denn während wir in unser Vorgespräch uns eingewählt haben, war dein letzter Satz an deinen Lebenspartner, glaube ich. Ja, hier, du, in einer Stunde musst du das mit dem Thermomix machen. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe es mir aufgeschrieben,
ja,
weil ich so witzig fand. Und
das ist eine Leidenschaft. Also ja. es ist keine Versicherung, aber ich liebe ihn, ja. Aber genau, ja, das passiert, ne?
Ja, ist alles gut.
Man muss das alles unter den Hut kriegen und koordinieren irgendwie, ne?
So ist es. Okay. Dann lass uns mal langsam anfangen.
Sehr gerne.
Wie bist du mit der Versicherungsbranche in Berührung gekommen? Wie ist es bei dir losgegangen?
Also es beginnt im Prinzip damit los. Meine Eltern sind beide selbstständig. Meine Mutter kommt aus der Immobilienbranche und mein Vater ursprünglich als Ausschließlichkeitsvertreter tätig gewesen. Und so bin ich halt auch groß geworden. Ne? Ich habe unter dem Schreibtisch meiner Mutter, habe ich dann als Fünfjähriger gespielt und bin dann immer mit ins Büro gefahren. Das war für mich halt Standard. Auch die Selbstständigkeit liegt halt in der Familie. Also auch nicht nur wir jetzt. Meine Schwester ist auch selbstständig und Onkel und alles. Ja. Und genau. Und so war für mich dann auch relativ schnell klar, dass ich in die Fußstapfen trete. Aber ich wusste halt nicht genau, was. Also ich hatte mich auch tatsächlich damals bei dem Vertrieb, wo mein Vater angestellt oder selbstständig war, beworben. Habe aber relativ schnell festgestellt, dass Ausschließlichkeit nichts für mich war. Dieses Gebundene, und es war eine sehr konservative Gesellschaft, das wollte ich nicht. Und habe mich dann für Immobilien entschieden. Ja. Habe da auch eine Ausbildung gemacht, dann bei einem großen Unternehmen in Köln. Und habe mich dann aber, weil in der Zeit der Ausbildung hat mein Vater halt in den Maklerbereich gewechselt. Und hatte mich dann halt dann für den Bereich des Maklers entschieden. Und habe dann, gesagt, nach der Ausbildung möchte ich halt das Thema hier abschließen. Und gehe dann halt in den Betrieb von meinem Vater. Und da bin ich halt wirklich auch schon nach einem halben Jahr auch selbstständig geworden.
Okay.
Und habe dann sukzessive angefangen, weil ich von vornherein immer gesagt habe, dass wenn ich es mache, mache ich es halt richtig. Und ich möchte wirklich dann auch in der Ausbildung da einmal komplett die ganze Palette durchdüsen, ja, war zwar hart, aber ist auch jetzt, viele haben immer am Anfang gesagt, das ist nicht ganz nötig, ne, also du brauchst jetzt nicht unbedingt, ich habe dann auch bis zum Bachelor das alles gemacht, also erstmal den Fachmann, Fachwirt, Betriebswirt und Bachelor dann zum Schluss.
Ja.
Und wäre nicht ganz nötig, aber für mich war es halt schon wichtig.
Ja, ne? Ja, verstehe ich, ja.
Man ist ja auch, ich war jung, ne, ich war Anfang 20, wusste halt nicht, was da, man verlässt sich natürlich immer voll auf die Eltern. Ja. Ich habe aber immer für mich gesagt, falls das alles nicht klappt, dann hast du halt wenigstens auch eine vernünftige Ausbildung und kannst halt dann mit der Ausbildung sonst was machen. Ne?
Und so es ist ja auch ein Thema fürs Selbstbewusstsein, ne? Dass du einfach für dich selber weißt, okay, ich habe die Basics durchlaufen und nicht nur einen Ausschnitt oder so, sondern ja, ich habe es wirklich einmal durchgelernt sozusagen und dann geht man ja ganz anders in seine Tätigkeit auch rein. Also es gibt bestimmt Menschen, die können es auch ohne, aber ich glaube, dass es ja für Menschen wie dich und mich wahrscheinlich wichtig ist, dass man auch weiß, dass man das notwendige Handwerkszeug und Skillset sozusagen im Petto hat. Ne?
Ja, man hat halt super viel, man hat auch sofort ein Netzwerk aufgebaut und bei mir war es ja jetzt auch so, ich habe wirklich ja auch keine Backgrounds gehabt. Ne? Also als ich mit der Ausbildung angefangen habe, war es wirklich so, ich hatte mich selber auch noch nie richtig selber mit Versicherungen bei mir befasst. Das hat ja immer mein Vater gemacht. Ja. Und also ich wusste gerade den Unterschied zwischen einer Haftpflicht und einer Hausrat. Also so fing halt mein Wissen an. Und dann von da aus musste ich halt dann wirklich komplett mir das alles dann erarbeiten. Und da habe ich halt gesagt, okay, dann machst du halt dann sofort die Weiterbildung. Und da bekommst, dann konnte ich halt dann auch das Wissen des, in der Ausbildung halt schnell überspringen. Und dann konnte ich halt darauf aufbauen. Ne? Das war halt echt praktisch.
Ja. Und in der Praxis hast du dann den Kundenstamm von deinem Vater beackert oder was war so deine Tätigkeit dann?
Also ich habe schon Kunden, also meine Mutter war ja selbstständig auch im Immobilienbereich und wir haben halt immer sehr gut zusammengearbeitet. Also ich habe nicht die Kunden von meinem Vater beackert. Also ich habe eigentlich mir schon von vornherein einen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Aber es ist schon so gewesen, dass wenn zum Beispiel sich Leute einmal mit dem Hausverkauf oder Kauf befasst haben, dann sind die Leute sowieso sensibilisiert, was das Thema Finanzen angeht, weil man sich ja gerade intensiv damit befasst, in irgendeiner Hinsicht. Und dann habe ich halt schon da auch die Kunden halt dann bearbeitet. Das waren ja dann mehr oder weniger Neukunden. Ja. Und dann sind wir so in die Akquise damit gegangen, ne, und haben halt gesagt, okay, wenn Sie einfach möchten, wir können Ihnen das, wir könnten da nochmal drüber schauen, über die bestehenden Verträge und so weiter. Und so habe ich dann halt meinen Neukundenstamm aufgebaut, ne, und habe am Anfang auch immer gesagt, dass ich halt neu wäre und dass mir eine sympathische, ein sympathisches Verhältnis sehr wichtig wäre. Und habe sie halt auch wirklich offen angesprochen, ne, ohne Druck gesagt, wenn ihr jetzt noch jemanden habt, der auch Interesse hat, das einfach mal drüber, wo man drüber gucken möchte, einfach gerne bei mir melden.
Ja.
Ne, und dann, und so bin ich halt dann an meine Kunden gekommen. Und dann habe ich auch sukzessive immer mehr Empfehlungen bekommen, ja.
Ja, hattest du in irgendeiner Form jetzt, außer abgesehen von deinem Vater, noch irgendjemand, der dich begleitet hat, irgendwie, der dich gecoacht hat? Oder hast du dir das alles selber überlegt, wie du an neue Kunden kommst, wie du die Empfehlung ansprichst?
Es ist schon relativ schwierig, gerade zum Anfang, jetzt auch dann so Coaches zu bekommen, die dann, also man am Anfang saugt man ja erstmal alles so auf wie so ein Schwamm, finde ich. Ne? Mhm. Also man schaut, man hört sich erstmal alles an und verarbeitet das dann für sich und es braucht schon so eine gewisse Zeit, da so sein eigenes Ding draus zu machen. Ne? Und ich hatte halt schon mit meinem Vater einen guten Mentor, der mich da schon gut angeleitet hat, aber auch wir, obwohl wir obwohl es mein Vater ist, haben halt auch schon auch eine andere Herangehensweise an die Sache. Und das hatte sich halt dann über die Jahre herauskristallisiert. Also ich habe mir das eigentlich, natürlich habe ich mal Schulungen gemacht oder Verkaufstrainings oder halt auch auf den Jahresauftaktveranstaltungen von Appella mich mit Maklern unterhalten. Mhm, ne? Ja. Da hatte ich dann schon mit dem einen oder anderen auch mal intensivere Gespräche, wie die das dann jetzt machen und habe mir das dann von denen abgeschaut. Und dann habe ich mir dann so ein bisschen meinen eigenen Mix daraus gedreht. Ne?
Ja, ja, cool. Und wirtschaftlich, wie war so dein Einstieg? Also konntest du direkt dich selber finanzieren durch die Kunden, die du neu gewonnen hast? Oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, schon. Also es ist am Anfang, meine Prämisse war immer, also das war auch der Grund, der Hauptgrund, warum ich damals nicht das Geschäft meiner Mutter übernommen hatte, weil es mir immer sehr wichtig war, geregeltes Einkommen zu haben. So, und das ist ja in der Selbstständigkeit relativ schwierig. Und deswegen... Ja. Habe ich schon damals, als ich angefangen habe, war mir halt ein großer Sachbestand sehr wichtig. Mhm. Und so habe ich halt gesagt, okay, du baust hier primär das Sachgeschäft auf. Und ich habe auch sofort immer alles mitgenommen. Also das war schon immer so mein Ziel, ne? Dass ich sage, ich mache jetzt nicht nur eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Krankenversicherung, dass ich sage, ich nehme auch dann die ganzen Sachgeschäfte mit. Ja. Es hat sich dann aber schon über die Jahre einfach gedreht, ne? Also ich konnte mich immer selbst finanzieren. Am Anfang primär halt dann durch Berufsunfähigkeitsversicherung oder Einmalgeschäft halt. Mhm. Und über die Jahre dann natürlich wurde das weniger und so, dass ich dann jetzt auch dann natürlich dann im Gegenzug mehr in die Verwaltung gegangen bin. Ne? Aber dann meinem Ziel einfach näher gekommen bin, dass ich sage, okay, ich kann jetzt ungefähr kalkulieren, was ich dann Ende des Jahres für ein Gehalt bekomme. Ne?
Ja, 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 genau. Und wie viele Kunden hast du jetzt in der Zeit aufgebaut? Also wir reden ja über einen Zeitraum jetzt von ungefähr 2019, richtig?
Ja, begonnen habe ich 2012.
12, 13, ne? Genau. Und dann hast du 2019, glaube ich, hast du erzählt, hast du deinen Vater sozusagen komplett abgelöst, ne?
Ja, also genau. Also ich verwalte jetzt einfach komplett die Kunden von meinem Vater mit. Ja. Genau. Hatte aber parallel seitdem auch wirklich meinen Kundenstamm dann parallel einfach aufgebaut. Ne?
Ja.
Also ich würde schon sagen, also ich kann es jetzt nicht exakt sagen, aber ich glaube, so 800 Kunden, 700, 800 Kunden habe ich jetzt selber schon aufgebaut.
Ja, wow. Und da, also das sind dann auch alle oder nur die du aufgebaut hast?
Das heißt, nur die ich aufgebaut habe. Nee, okay. Das sind meine. Ne? Weil dann, die von meinem Vater kommen nochmal on top.
Ja, und das sind dann in Summe, wie viele Kunden habt ihr dann im Bestand etwa?
Oh, ich müsste es nicht. Und vielleicht 1000, also das Doppelte nochmal, 1400 vielleicht.
Ja, okay, interessant.
Warum, ja.
Ja, das ist eine ganz gute Größenordnung, ne? Da klingelt das Telefon dann doch schon ab und zu mal.
Ja, es ist phasenweise, ne? Manchmal ist es relativ ruhig, aber es ist halt wirklich auch so, dass wir wirklich teilweise, also schon, ja, 3-4 Mal paralleles Telefon klingeln haben, ne? Logisch.
Ja. Und wie seid ihr aufgestellt im Service? Also du machst das sicherlich nicht alles alleine?
Nee, genau. Also ich habe 2 Innendienstkräfte und das klappt auch echt gut. Eine davon sitzt immer im Homeoffice. Mhm. Das ist eine alte Mitarbeiterin, die auch schon zu Ausschließlichkeitszeiten bei uns war. Ja. Von meinem Vater eine Angestellte und sie ist dann halt aber auch weggezogen und dann haben sich unsere Wege zumindest was das Arbeitsleben angeht getrennt. Ja. Und irgendwann kam Corona und sie ist halt nach wie vor Kundin bei uns geblieben. Und dann kam halt das Gespräch und dann hatte sie halt auch starkes Interesse bekundet. Und für mich war es natürlich klar, die Kunden kannten sie noch, ne, dass ich sie da definitiv dann wieder mit ins Boot hole. Und so ist sie halt immer im Homeoffice. Und eine andere Kollegin, die ist dann halt hier im Innendienst. Genau.
Ja, cool. Und wie ist das heute? Also damals hast du dich über Empfehlungen sozusagen hochgearbeitet in der Anzahl der Kunden. Wie ist das heute? Ist das immer noch der gängigste Weg, wie du zu neuen Kunden kommst? Oder gewinnst du überhaupt regelmäßig neue Kunden? Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, also ich sehe das mittlerweile echt locker. Ne? Am Anfang habe ich dann auch, ich hatte mir immer, weil es fällt halt im Alltag schon sehr viel immer einfach an. Und dann man ist zum Beispiel auch so, dass man dann auf irgendwelchen Veranstaltungen war. Ich habe einen relativ großen Freundeskreis auch. Und dann ist man auf Partys, wo man auch Leute nicht kannte. Und ich habe mir auch echt viele alte Freunde, Bekannte wieder habe ich als Freunde. Und das ist halt auch echt toll, ne? Weil man dann auch mit alten Freunden nochmal Kontakt hat. Ja. Und so hat sich das am Anfang auch stark aufgebaut, neben dem Neukunden von meiner Mutter. Habe ich früher natürlich bin ich dann auch am Ball geblieben, ne? Wenn dann irgendwie das Gespräch auf einer Party irgendwie samstags abends aufkam. Ich habe da jetzt auch keinen riesen Bohai gemacht und habe da jetzt auch nicht mega drauf gedrängt, dass das Thema angesprochen wird, aber man wird ja schon gefragt, was man macht. Ich habe dann einfach ganz neutral erklärt, was ich mache und dann habe ich halt noch nachgeschoben, wenn Interesse besteht, können wir uns ja gerne mal zusammensetzen, ist kostenlos und unverbindlich, ne? Und so bin ich dann an die Kunden gekommen und das hat sich eigentlich durchgezogen, ne? Also ich habe immer noch neue Kunden. Ja. Macht mir auch Spaß. Ich finde immer neue Leute kennenlernen auch immer schön. Aber man ist es natürlich jetzt, dass ich da ich habe noch nie so groß Werbung gemacht, aber ich selektiere jetzt schon, ne? Also ich muss schon sagen, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich angesprochen werde und ich möchte jetzt nur eine Kfz-Versicherung verglichen haben oder so, dass ich da einfach die Kapazitäten nicht mehr für habe, ne? Dass ich dann sage, okay, das mache ich nicht oder das kann ich einfach zeitlich einfach nicht mehr leisten, diese Tätigkeit. Ne?
Ja, klar, das ist einfach nicht wirtschaftlich. Muss der Kunde halt dann an der Stelle verstehen. Ne?
Das habe ich damals halt alles mitgemacht. Ne? Also da habe ich wirklich erstmal alles einfach gemacht. Und weil oft entwickelt sich ja schon auch dann daraus eine längere Beziehung, ne, aber man muss halt auch einfach dann irgendwann schon auch einen Strich ziehen, ne? Und dann man muss ja alle betreuen, ne? Einmal die Neukunden und natürlich auch die Bestandskunden, das ist ja ganz wichtig, ne?
Ja, so ist es. Ich habe ja eben schon die Anspielung gemacht, das klingelt auch mal das Telefon bei dir. Es gab eine Zeit, da hat es mit Sicherheit sehr, sehr häufig bei dir geklingelt. Wobei du am liebsten selber auch einfach jemanden anders angerufen hättest wahrscheinlich. Du warst betroffen von dem Hochwasser, ne? Erzähl mal, was da genau, also was da im Groben abgelaufen ist, weiß jeder, das ging ja durch die Presse, aber beschreib diese Situation mal aus deiner Sicht, zum einen als Betroffener, aber auch als Versicherungsmakler.
Also es war eine ganz wilde Zeit, ne? Also ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war beim Kunden gewesen und es hatte halt normal geregnet. Ein Nachbar hatte mich einen Tag vorher angesprochen und gesagt, hast du das gehört, Nachrichten und es soll stark regnen. Aber gerade auch unser Haus war nie vom Hochwasser betroffen, das steht seit den 60ern, also direkt am Bach, aber noch nie Hochwasser gehabt. Und ja, und da habe ich den halt, ich habe ein bisschen ausgelacht, nicht so, ach Quatsch, ein paar Hunden Sandsäcke, wofür brauche ich Sandsäcke, ne?
Ja.
So, und war dann beim Kunden gewesen, mittwochsabends war ich beim Kunden gewesen und bin dann ins Kino gefahren und dann rief mich meine Eltern an, dass meine Schwester drohte abzusaufen. Hm. Und dann bin ich halt sofort zu ihr hin, ne, habe einen Bekannten abgesagt, dass ich nicht kann und bin dann halt dahin gefahren. Und ja, und dann habe ich irgendwann, fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich habe gesagt, oh Gott, du könntest ja auch Gefahr laufen, selber abzusaufen. Hm. Und bin dann in meinen Heimatort gekommen, nach Kall. Und da war es schon echt kritisch. Also ich bin schon teilweise fast gar nicht mehr nach Hause gekommen. Die Pfützen waren schon echt enorm und auf dem Weg dahin, ich hatte schon wirklich auch viele gefährliche Stellen. Es war aber alles noch befahrbar.
Ja.
Naja, und dann hatten wir zum damaligen Zeitpunkt auch noch Handwerker gehabt, sodass mein Mann den Handwerker noch nach Hause bringen musste, in den Nachbarort, das aber auch noch geschafft hat. Und aber der war nur eine halbe Stunde weg und in der halben Stunde hat sich das ganze Ding dramatisch so verschlimmert, dass wirklich dann, dass das Wasser schon quasi am Haus stand und beim Beistehen halt wirklich gestiegen ist. Naja, und er hat es dann gerade noch geschafft. Es war super kritisch, dass er überhaupt noch nach Hause gekommen ist. Und so haben wir dann halt erstmal alles aus dem Keller gerettet. Ja. Und ich habe dann geistesgegenwärtig, ist auch ein echt guter Tipp für alle, wirklich ein Video gemacht. Also, weil wir haben einen echt großen Keller und man wusste ja gar nicht mehr, was im Keller einfach steht.
Ja.
Also habe ich ein Video gemacht und habe einfach alles gefilmt. Das Video, das hat 3 Minuten gedauert, aber das hat mir nachher so enorm geholfen, weil ich einfach anhand des Videos gucken konnte, was hatte ich überhaupt im Keller, bevor ich die ganzen Sachen rette, ne? So erstmal ein Video davon machen. Und das habe ich dann auch getan und haben dann wirklich die Sachen ins Erdgeschoss gerettet, haben dann aber festgestellt, dass das nichts bringt und haben dann die wertvollsten Sachen dann nochmal ins Obergeschoss gerettet, was aber auch nicht viel gebracht hat. Also es war dann, das ganze Erdgeschoss war halt dann komplett, ist dann irgendwann abgesoffen. Du stehst dann halt da und guckst einfach zu, kannst nichts machen. Das Haus ist aber Gott sei Dank gut gebaut, dass wir keine Angst hatten, da jetzt, dass das Haus zusammenbricht. Aber ich habe dann über, meine Eltern wohnen nebenan und ich habe dann, obwohl die super nah wohnen, haben wir uns aufs Dach gestellt und haben hin und her geschrien und haben halt versucht, da zu kommunizieren, dass da nichts Schlimmeres passiert, ne? Dass da noch alle wohl auf sind. So, und in der Nacht selber ist halt auch tatsächlich vor unserer Tür, ist halt jemand auch wirklich verstorben. Das war halt auch wirklich tragisch. Also das sind dann so Sachen, die man einfach sein Leben natürlich nicht vergisst.
Ja,
und die Tage danach war halt wirklich echt schrecklich, ne? Also man hat halt dann, man war wie im Kriegsgebiet, ne? Und ich war auch mental selber nicht in der Lage, also mein Büro war nicht betroffen, aber ich war halt auch nicht in der Lage, die 2,5 Wochen danach überhaupt irgendwas in dem Thema für andere zu tun. Ich musste mich erstmal wirklich um mich selber kümmern und selber meine Gedanken sortieren. Ja, und dann nach den 2,5 Wochen bin ich halt wieder eingestiegen und es war aber in der Zeit auch wirklich für meine Kollegen war es wirklich super herausfordernd, ne? Also die haben teilweise, ich hatte eine Kollegin, die war minijobmäßig oder die ist minijobmäßig da gewesen, die hat 50 Überstunden gemacht in einer Woche.
Ja, krass.
So, und weil das war anders gar nicht machbar, ne? Also die Leute standen Schlange, alle waren verzweifelt und wollten natürlich einen fachmännischen Rat haben. So, und und dann hat man einfach nur noch man hat dann alles wie so ein Roboter aufgenommen und einfach nur noch an die Gesellschaften weitergeleitet.
Ja.
Weil schon, also ich würde schon fast sagen, dass die Hälfte meines Bestandes mindestens mit einem Schaden betroffen war. Und ich rede ja dann, wenn einer betroffen war, oft von einem Totalschaden. Ne? Also da sind wirklich auch Summen über Summen gesprochen worden, die vorher undenkbar waren. Sei es sämtliche Autos, und es war wirklich schrecklich. Ne? Und da musste man halt dann dem Herr werden. Ne?
Ja, apropos Autos, also 1, 2 Nachfragen habe ich noch. Du hast ja eben erzählt, also dass ihr gerade so überhaupt noch wieder nach Hause gekommen seid von Erledigungen oder Dingen, die ihr noch kurzfristig machen musstet. Und ihr habt ja gesehen, dass das Wasser steigt. Also hattet ihr dann, also waren euch die Autos dann egal oder habt ihr gedacht, oh Gott, wir müssen die Autos wegfahren? Oder also was denkt man dann in dem Moment, wenn du, weil du sagst ja, wir sind gerade noch gekommen, aber man weiß ja eigentlich schon, dass Wasser kommt. Fahre ich dann überhaupt noch mit dem Auto dahin? Also
ist eine gute Frage. Wir haben, es ging auch gar nicht mehr. Also die Straße, ich hätte noch hinfahren können, habe es aber geistesgegenwärtig nicht getan. Aber die Nachbarn hatten natürlich alle die gleichen Probleme. Und ich war dann in der Schlange, also ich bin dann einfach einen Berg hochgefahren, so ein bisschen, ne? Weil ich gedacht habe, ja gut, dann bei uns da unten, dann wird das Wasser vielleicht kommen, aber auf dem Berg halt nicht. Und habe es dann in den Hang gestellt. Und mein Mann konnte auch gar nicht mehr in die Straße fahren, hat dann sein Auto 2 Wagen hinter meinen gestellt. Und am nächsten Morgen, wo dann das Wasser zurückging, haben wir dann sein Auto mit einer dicken Asphaltdecke auf dem Sportplatz wiedergefunden. 100 Meter die Straße runter, also da lag eine dicke Asphaltschicht auf dem Auto drauf und mitten auf einem Hügel auf dem Sportplatz. Der Wagen davor war von meinem Schwager, der war halb betroffen, das Auto ist ganz geblieben. Man sah halt wirklich am Auto, bis wohin das Wasser kam. Also das ist wirklich den Berg hoch, mein Mann stand auch schon im Hang. Ja. Und mein Auto war halt ganz geblieben. Ja, wir hatten halt aber noch ein Wohnmobil, was bei uns, das haben wir nicht mehr geschafft, da haben wir auch nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Ja, klar. Ja. Das stand in der Einfahrt und das ist natürlich komplett abgesoffen. Ne?
Ja, und dann die Situation, du hast ja gesagt, dass ihr schon ins Obergeschoss Sachen geräumt habt und das trotzdem auch nicht viel gebracht hat. Also ging das Wasser wirklich bis ins Obergeschoss rein?
Nee, das soweit war es nicht, aber man hat halt einfach, man war zu lange zu naiv. Ja. So, wir hatten am Anfang halt wirklich gedacht, dass wir das retten können. Wir waren gerade auch ein bisschen noch am Umbau, waren fast fertig und haben dann Laminatboden und so aus dem Keller gerettet. Heutzutage total Blödsinn, aber dann hat man so viel Zeit dadurch verloren, dass man dann auch wirklich nur noch ein paar Sachen, also die ins Dachgeschoss gerettet wurden, sind auch ganz geblieben, aber das war halt dann zeitlich einfach schon fast zu spät. Ne? Ja, man musste ja auch aufpassen, ne? Weil der ganze Keller schon unter Wasser stand. Dass man dann jetzt nicht dann stundenlang in dem Wasser rumläuft. Ne?
Ja. Okay, und dann seid ihr aufs Dach gestiegen, hast du erzählt?
Ja, um zu kommunizieren. Ja.
Genau. Ja, richtig so. Aber gut, ihr hattet das Obergeschoss als Rückzugsort, weil meine Frage wäre jetzt gewesen, also was macht man dann? Ne? Dann stehst du da auf dem Dach und es wird Nacht.
Ja. Ne? Also es ist schon, eine Flasche Klaren besorgt zum Geburtstag und dann habe ich gesagt, Schätzchen, du bist heute fällig. Ich habe mir die Flasche geschnappt und natürlich, wie eingehend auch erwähnt, der Thermomix. Das war das Erste, was oben war. Und die wichtigsten Sachen wurden dann erstmal gerettet. Und dann haben wir, meine Schwiegereltern wohnten nebenan und die haben sich auch unter das Dach gerettet. Wir haben dann die Wand eingeschlagen und konnten dann halt zusammen die Nacht verbringen. Also das war halt auch echt gut für uns, weil wir nicht alleine waren, sondern wir waren dann mein Schwager, meine Schwiegereltern und wir haben dann die Nacht zusammen verbracht und konnten uns dann gegenseitig so ein bisschen trösten. Und du hast halt einfach, du hast dann immer den Pegel beobachtet. Ich hatte einen guten Freund, das war auch noch, bevor das Netz zusammenbrach, es gab ja auch null Kommunikation. Ne? Also wir hatten kein Internet, kein Telefon, kein Handy, gar nichts. Und der hatte mich aber kurz bevor das zusammengebrochen war, noch informiert, dass es um so 12 Uhr aufhörte zu regnen, so 11, 12 Uhr.
Ja.
Und als das Wasser dann nicht mehr stieg, waren wir auch alle beruhigt. Also dann wusste ich halt auch, okay, weil wir sind super nah am Gewässer und das Wasser fließt jetzt nicht wie an einem großen Fluss, wie an der Mosel oder Rhein, sondern langsam steigt und fällt, sondern steigt schnell und fällt dann auch wieder schnell. Und das ist auch dann so gewesen. Also so um 2-3 Uhr ist auch das Wasser merklich, also schon so um 10-20 Zentimeter wieder gefallen, sodass wir uns dann auch wirklich beruhigen konnten, dass wir wussten, okay, jetzt der Peak ist erreicht gewesen, ne? Aber weil meine Schwester sagte halt, das Wasser stieg und stieg, die sind halt noch einen Tacken tiefer. Und da war es halt nicht ganz klar, dass es nicht ins Obergeschoss geht, weil die waren nur noch ein paar Stufen davon weg.
Ja.
Und da hat man dann natürlich dann schon Angst, ne, wenn man nicht rüberkommt und dann die nur schreien hört. Und dann, das war dann schon schlimm. Ne?
Ja, das glaube ich. Wahnsinns Geschichte. Und jetzt erzähl mal, was sind deine... Man sagt ja heute Learnings aus Maklersicht. Also was hast du gelernt in der Zeit? Willst du oder hast du irgendwas verändert? Hast du mit deinen Kunden anders, sprichst du mit deinen Kunden anders jetzt? Was hat das gemacht?
Also das Thema, also es ist immer so ein Unterschied, wenn man es einmal selber erlebt hat oder wenn man es dann immer selber lernt. Ne? Also ich habe meinen Kunden auch schon vorher immer gesagt, dass es wichtig war, das Thema elementar, aber ich habe da jetzt eine ganz andere Einstellung zu dem Thema, sodass ich da auch einfach wirklich nochmal expliziter in die Sache reingehe, weil super viele Kunden, wo ich selber im Leben nicht mitgerechnet habe, dass die jemals von Hochwasser betroffen waren oder dass die auch dann jetzt wirklich betroffen waren und dass ich da einfach einiges gelernt habe, auch in der Beratung dann nochmal expliziter drauf gesprochen habe. Ne? Auch das Thema allgemein, wie behandle ich einen Großschaden, ne? Also wie mache ich das selber? Das war am Anfang ja auch nicht gang und gäbe, ne? Ich war, habe das ja auch noch nicht so lange gemacht und so viele Brände oder beim Leitungswasserschaden ist ja meistens nur ein paar Räume betroffen, dass man so einen richtigen Großschaden hatte, hat man ja nicht so oft. Und da hat man einfach für sich und für sein Leben so viel gelernt. Genau. Also das war wirklich toll, ne? Und auch die Kunden, die waren auch alle so verständlich, ne? Das war auch da auch für, also einmal war, hat man persönlich was gelernt für sich selber, aber halt auch wirklich für versicherungstechnisch, ne? Wie man, wie packt man das an? Wie sind die Abläufe konkret und so weiter und so fort, ne? Ja. Und wo braucht der Kunde nach Hilfe dann noch, ne? Hilfestellung.
Ja, ja. Und wie ist dein Fazit jetzt mit der Zusammenarbeit? Du wirst ja wahrscheinlich verschiedene Versicherungsunternehmen gehabt haben, mit denen du dort in Kontakt warst aufgrund der Großschäden. Lief das überall rund oder hast du auch da jetzt für dich ein Fazit gezogen, wo du sagst, okay, ich weiß jetzt genau, worauf ich achten muss?
Ja, ja schon. Also man kann so pauschal sagen eigentlich, dass es durch die Bank, also jeder hat ja eine andere Meinung zu, gerade bei uns in der Gegend, aber durch die Bank hat es eigentlich schon gut funktioniert, muss man schon sagen. Auch dass dann nachher die Wiederaufbauhilfe noch dann eingeschaltet wurde, war auch echt eine tolle Sache. Ist halt alles mit viel Bürokratie verbunden, aber generell gut, dass es das gab. Und die, aber es hatten sich durch die Bank, egal ob groß oder klein, die meisten oder fast alle wirklich gut da gut dargestellt. Mhm. Vor allem die Kleinen, ne? Weil die jetzt nicht diese Masse hatten wie jetzt große Gesellschaften. Ne? Also wir haben halt eine große Gesellschaft in der Region im Kreis, blau, französisch angesetzt. Die sind wirklich hier sehr einfach stark vertreten. Ja. Und da war einfach das Problem, dass die so viele Schäden hatten, also dann, das war halt auch wirklich einfach nicht handelbar, ne? Also die hatten jedes zweite Haus war gefühlt von denen versichert, weil die größten Vermittler, Ausschließlichkeitsvermittler ganz Deutschlands einfach hier im Kreis alle sitzen. Ja. Und deswegen war das natürlich dann schwierig, ne? Also da gab es dann wirklich, da musstest du wirklich schon Vorstandsbriefe schreiben und nur die Vorstandsbriefe wurden dann auch wirklich tatsächlich bearbeitet, alles andere ist einfach liegen geblieben. Oh, und dann verzweifelst du irgendwann, ne? Du, also die, selbst die Anwälte kamen nicht mehr weiter und die Anwälte haben nur noch Vorstandsbriefe geschrieben. Das ist dann wirklich schwierig, wohingegen kleine Gesellschaften nicht so viele Schäden hatten in Masse und das viel besser handhaben konnten, ne?
Ja, ja.
Und da habe ich einfach schon, ich habe auch ein, zwei Gesellschaften, die ich jetzt auch wirklich nicht mehr anbiete, ne? Da habe ich auch meine Konsequenzen rausgezogen, weil ich sage immer, das ist immer personenabhängig, man kann das nie auf die Gesellschaft münzen. Ja. Aber wenn ich dann doch merke, dass eine Politik in einer Gesellschaft so ist, dass dass die so dermaßen versuchen, da den letzten Cent, den letzten Groschen noch rauszuziehen und den Kunden da mehr oder weniger über den Tisch zu ziehen, das geht nicht. Und da habe ich dann auch meine Konsequenzen rausgezogen. Ne?
Ja. Ja, okay, klar. Das hat man ja dann bei so einem großen Großschadenereignis, lernt man dann oder merkt man dann, was man hat. Ne? Das glaube ich schon, ja.
Aber wie gesagt, nochmal, es war wirklich bei, es haben sich, ich hatte auch nie Probleme, dass sich da die Gutachter groß krumm gestellt hatten, also in der Regel, ne? Es gab immer Ausnahmen, ne? Aber in der Regel hat das wirklich alles so schon gut geklappt. Die waren sehr, natürlich auch wegen dem Großschaden sehr wohlwollend, ne? Alle, ne? Also da war sehr viel Verständnis einfach da.
Wie ist so, also ist das Thema jetzt abgehakt oder hast du immer noch damit zu tun?
Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, ich muss echt überlegen, keine Schäden mehr. Ja, also ich würde mich jetzt nicht wundern, ich drück's mal so aus, wenn jetzt doch nochmal eine Rechnung reinkommt, kann ich nicht ganz ausschließen. Und es gibt auch noch teilweise Häuser, die auch wirklich nicht, die nicht noch nicht hundertprozentig gemacht sind, aus vielerlei Gründen, aber ist es wirklich in der Zielgeraden. Also wir sind fast durch. Ja,
ja. Genau. Ja. Wie lange ist das jetzt her? Wann war es genau?
3 Jahre.
3 Jahre, ja.
Ja, Wahnsinn. Das ist jetzt 3 Jahre her. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich Wahnsinn. Ja, man muss halt, es ist halt in vielerlei Hinsicht gab es halt Probleme, ne? Handwerkertechnisch, jemanden zu finden.
Ja. Ja, und dann kommen ja die, also ich weiß das selber, ich hatte 2021 hatte ich einen Verkehrsunfall und dann kam dieses Jahr kam noch eine Rechnung vom Land wegen Flurschäden und also so Sachen, die halt wegen diesem Schaden an der Böschung halt, ne? So.
Ja, ja.
Und das wird ja da auch ein Thema sein, ne? Diese die Schäden an der Landschaft, sage ich mal, ne, die dann durch, weiß ich, Autos entstanden sind, die da rumgeschwommen oder rumgekratzt haben oder was auch immer. Ne? Also da wird ja, da muss ja, das ist ja ein riesen Verwaltungsakt, das alles so Stück für Stück zu filetieren, wer ist hier eigentlich für was verantwortlich und so weiter. Ne?
Ja, absolut, absolut. Ne? Und das, aber primär waren es wirklich einfach, dass man selber, ich weiß es ja von mir selber, so lange ist mein Schaden jetzt auch noch nicht abgeschlossen. Also ich rede jetzt von Monaten, ne? In einem halben Jahr, ich muss jetzt gucken, aber auch noch nicht so lange. Ja. Man hat dann selber auch so viele andere Sachen noch. Das ist halt nicht so, wie man sich das am Reißbrett vorstellt, ne? Sondern man hat halt parallel noch ein Leben, ne? Und ich habe immer sofort auch nach der Flut, sofort auch danach gelebt, dass ich schon auch meine Freizeit mir nehme. Also ich bin auch relativ schnell wieder zum Yoga gegangen. Waren wir dann mal ein verlängertes Wochenende wirklich wieder weg gewesen und einfach mal einen Tapetenwechsel, mal rauskommen. Und das würde ich im Nachhinein auch sagen, das war das Beste, was wir machen konnten. Ne?
Ja, das glaube ich. Und wann seid ihr dann zwischenzeitlich ins Hotel gezogen oder was habt ihr gemacht und wie lange hat es gedauert?
Wir haben bei Freunden geschlafen, ne, tatsächlich. Okay, und haben bei Freunden geschlafen, sind da untergekommen. Wir haben für uns gekocht. Wir hatten generell so viel Unterstützung auch. Das war wirklich toll. Und und konnten dann irgendwann wieder zurückziehen, ja.
Ja, weißt du noch ungefähr, was für ein Zeitraum das war?
Ja, das hat schon über ein halbes Jahr. Ich müsste jetzt gucken, aber es war schon lange. Ne? Wir hatten dann, irgendwann hatten wir dann Weihnachten, haben wir dann einmal zu Hause gefeiert, hatten wir dann uns einen Ofen besorgt und dann hat man dann am Estrich haben wir dann gestanden und haben dann Weihnachten werde ich nie vergessen und dann haben wir dann wirklich auf dem Estrich haben wir dann alles, meine Mutter hatte alles super schön, Hintergrund, meine Eltern waren auch betroffen, und hatten dann alles schön gemacht auf dem Estrich, haben uns dann alles gemütlich gemacht und wollten Raclette machen und saßen dann alle da und keiner hatte an Raclette gedacht. Die sind ja alle abgesoffen. Wir hatten einfach keins. Und jetzt haben wir alles für Raclette besorgt und saßen dann da auf dem Esstrich und alles schön geschmückt und mussten uns dann am Heiligabend noch um Raclette kümmern.
Geil.
Aber hat alles geklappt. Ja,
okay,
und es war wirklich ein tolles, also es war total einfach. Also ganz einfaches Weihnachten, aber es bleibt mir, glaube ich, ewig in Erinnerung, ja.
Ja, klar. Ich meine, so eine Geschichte, die erlebt nicht jeder, zum Glück. Also,
ne? Ja, ja.
Aber ihr habt es jetzt erleben müssen und das wird man immer erzählen, ne? Das glaube ich schon.
Ja, also ich im Nachhinein betrachtet hat es mir auch wirklich viel gegeben. Also man hat wirklich viel gelernt, ne? Über sich, über seine Beziehung, über die Beziehung zu den Eltern, zu Freunden. Also wirklich ist es sehr, fast schon bereichernd eigentlich. Ne? Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass man wohnt ja am Bach nach wie vor und leider schreitet die Klimaerwärmung fort. Mhm. Was das macht, ist alles ein bisschen unerträglicher, aber es hat einem schon auch, aus der Krise hat man auch schon einiges mitnehmen können. Ne?
Ja. Okay, haken wir das Thema ab. Lass uns zum Ende nochmal kurz drüber sprechen, wie ist dein Plan für die Zukunft? Bleibst du da, wo du jetzt bist, oder hast du noch eine große Vision, was du erreichen möchtest, beruflich jetzt insbesondere? Oder sagst du, hey, ich habe mir meinen Standard so erarbeitet und damit bin ich fein? Wie stehst du da?
Also ich versuche noch mehr gänzlicher meine Kunden zu betreuen. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Gerade jetzt auch Kunden von meinem Vater, die ich jetzt mitbetreut habe und das aufgrund der Masse, es ist ja wirklich einfach viel, muss man da auch einfach wirklich am Ball bleiben und da auch wirklich dann seine Zahlen, dass man sagt, okay, man besucht die jetzt mehrfach in einem gewissen Zeitraum und das ist halt auch wirklich nicht einfach, ne? Da muss man halt auch wirklich gucken, dass man das hinbekommt. Da versuche ich auf jeden Fall den Hebel anzusetzen, und einfach zu gucken, was mir persönlich auch immer, ich reise halt gerne. Und da will ich halt auch vielleicht so ein bisschen schauen, dass man zukünftig das irgendwie kombiniert, ne? Dass man sagt, okay, wir sind halt auch seit der Flut sehr Wohnmobil verrückt, dass man sagt, okay, man reist dann mal eine Woche oder so irgendwie mit dem Wohnmobil und kombiniert das dann halt mit Arbeit. Ja. Das hat ja alles die Digitalisierung jetzt mit sich gebracht, ne? Dass man da wirklich egal von wo arbeiten kann. Und das ist so ein bisschen auch die Vision, ne? Dass man das ein bisschen noch besser kombinieren kann. Und da ein bisschen dieses Vacation vorantreiben könnte. Und natürlich eine gänzlichere Betreuung der Kunden nochmal hinkriegen. Ne?
Ja, hast du einen Überblick, wie viel, also diese typische Vertragsdichte, also weißt du, wie viele Verträge jeder Kunde bei euch im Durchschnitt hat? Weil das ist ja sozusagen das Ziel dahinter, ne? Also dass du sagst, du möchtest einfach pro Kunde noch eine bessere Durchdringung haben wahrscheinlich, ne?
Ja, richtig. Also ich, auch da, wir hatten mal eine Zeit lang, hatten wir auch mal mit Strom und Gas die Geschichten versucht. Mhm. Das ist aber auf jetzt durch die Energiekrise ist es wirklich auch zu umfänglich. Und da habe ich mir halt auch wirklich einfach gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Schau einfach, dass du dann wirklich im Versicherungsgeschäft bleibst. Und da habe ich schon, also ich weiß, es ist jetzt wirklich geschätzt, ich kann es nicht sagen, aber ja. In der Regel habe ich schon so, dass ich die Kunden komplett dann betreue und also die vier Verträge, die denke ich, also so eine Haftpflicht, ja. Hausrat, die, also ich denke schon, dass 90% der Verträge, wenn nicht sogar noch mehr, dann auch, wenn der Kunde bei mir ist, dann auch bei mir sind. Das denke ich schon. Okay. Das ist ja, weil das ist für den Kunden ja auch besser, ne? Es geht ja nicht nur darum, ne? Weil oft ist es dann so, dass der Kunde einfach vergisst, wo er versichert war und hat dann nur mich im Kopf und dann ist es halt so, dann ruft er mich ja sowieso an und dann fällt halt dann auf und dann übertrage ich den auch, aber ist es für den Kunden einfach besser, weil ich einfach einen gänzlicheren Überblick über alles habe und kann den Kunden halt auch nochmal besser betreuen, ne?
Ja, das ist ja auch ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich kenne das ja noch aus meiner Maklerpool-Zeit von Appella auch, dass ja bei vielen Maklern immer, ich sag mal, ein bisschen das Dorn im Auge ist, wenn der Pool als Ansprechpartner in der Police steht. Aber ich glaube, dass man das über Persönlichkeit eben wegmachen kann. Ne? Und wenn du das dann eben so, wie du sagst, wenn man das schafft, dass man auch regelmäßig, was auch immer das für jemanden bedeutet, Kontakt zu dem Kunden hat, dann passiert ja genau das, was du beschreibst, dass die Menschen eben dich als Dienstleister im Kopf haben und nicht auf die Police gucken müssen, wen muss ich denn jetzt anrufen, sondern die rufen halt dich an, weil sie alles rund um das Thema Versicherung eben mit dir in Verbindung bringen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, den du hast,
Ja, und da, genau, und das ist halt auch der Punkt, um jetzt nochmal auf die letzte Frage zurückzukommen, dass ich da noch mehr hingehe. Also wir haben jetzt dieses Jahr wieder angefangen, wieder Geburtstagsmails zu machen. Ich habe da mit meiner neuen Angestellten wirklich Fotos gemacht mit Luftballons und so. Die kriegen jetzt die Kunden immer turnusmäßig zugeschickt, wenn sie Geburtstag haben. Und dann freuen die sich, bin ich auch öfters angesprochen von den Leuten, weil die das wirklich toll finden und so und solche Sachen. So kommt man halt ins Gespräch und die Leute, so geht ja auch meine Beratung, dass die Leute mich im Kopf haben. Ne? Die sollen meine Handynummer ins Handy abspeichern, sollen mir per WhatsApp schreiben und so versuche ich auch, die können mir auch schreiben, wann sie wollen. Ne? Egal, ob es jetzt nachts um 12 ist oder Samstag, Sonntag. Ich arbeite natürlich nicht rund um die Uhr, aber dann haben die Leute es aus dem Kopf. Ich kenne es ja selber, ne? Man ist mit Freunden in der Bar, dann sagt eine Freundin, also so wurde es mir herangetragen, dann hat dann die Freundin zu der anderen gesagt, ja, was passiert, wenn mein Papagei die Türen anknabbert? So spezielle Fragen halt manchmal. Ja, ne? Und die Frage, der wartest ja nicht bis Montag, sondern dann kannst du die mir sofort schicken und egal, was mit dem Thema zusammenhängt, und dann kann ich halt die Leute dann, sobald ich dann am nächsten Tag oder wenn ich wieder arbeiten bin, sofort, dann halt die Frage beantworten. Ne? Und so haben die Leute halt super schnell ihre Anliegen aus dem Kopf. Und das, da versuche ich das über den gesamten Bestand da noch mehr das hinzubekommen. Aber dann, wie du schon sagst, ist das irgendwann kein Thema mehr, ne? Mit der Betreuung, ne? Genau.
Ja, cool. Ja, Malte, ich glaube, wir haben hier mal einen guten Durchblick gemacht in dein Leben und in dein Business. Vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank auch für die ausführlichen Bericht, für den ausführlichen Bericht zu dem Großschadenereignis, auch zu deiner eigenen Story. Und ich glaube, das war jetzt für jeden Zuhörer hier nochmal spannend, das zu hören. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank auch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch, mal wieder mit dir zu sprechen. Und für alle Zuhörer, die bis hierhin dabei geblieben sind, wovon ich ausgehe, weil das einfach sehr spannend war, danke bis hierher und bewerte uns bitte bei Apple Podcast oder bei Spotify oder schick uns eine Nachricht, wie es dir gefallen hat. Wir freuen uns über jedes Feedback und freuen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.